Ich lese uns den Predigtext aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Als Jesus einmal am Sabbat in einer Synagoge lehrte, war dort eine Frau. Seit 18 Jahren wurde sie von einem Geist geplagt, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr: Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und lobte Gott. Aber der Leiter der Synagoge ärgerte sich darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat heilte. Deshalb sagte er zu der Volksmenge: Es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. Also kommt an einem dieser Tage, um euch heilen zu lassen, und nicht am Sabbat. Doch der Herr sagte zu ihm: Ihr Scheinheiligen, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel an der Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke? Aber diese Frau hier, die doch eine Tochter Abrahams ist, hielt der Satan gefesselt, volle 18 Jahre lang, und sie darf am Sabbat nicht von dieser Fessel befreit werden. Als Jesus das sagte, schämten sich alle seine Gegner, doch die ganze Volksmenge freute sich über die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte. Liebe Gemeinde, das ist eine doppelte Geschichte. Eine Heilungsgeschichte Jesu und eine Lehrgeschichte Jesu. Fangen wir mit der Heilungsgeschichte an, das ist wichtiger als die Lehre, dass Menschen aufleben können. Wir können uns vielleicht nicht vorstellen, wie das ist, so gekrümmt zu sein. Es gibt so im Deutschen schon das Bild von auch vor allen Dingen Frauen, die gebückt gehen, nicht? Das alte Mütterchen. Das hat auch medizinische Gründe, hat auch ganz üble Namen. Der Witwenbuckel, hat man früher gesagt. Hat was zu tun mit Osteoporose, mit der Knochendichte, dass auch bei Frauen das manchmal leichter ist, dass die Knochen sich verbiegen und brechen. Aber vielleicht auch deshalb, weil der Druck bei ihnen größer ist. Bleiben wir mal kurz bei diesem Krankheitsbild oder bei diesem Erscheinungsbild des Menschseins. Wie ist das, wenn jemand gekrümmt geht? Dann kann er nur nach unten gucken. Jeder Blick aufrecht, jedes sich umsehen, jedes Nackenheben ist mühsam. Und der Blick ist konzentriert auf das, was meine eigenen Füße noch laufen. Wir sind wie die Schafe in die Irre gegangen. Ein jeder sah auf seinen Weg, heißt es einmal bei den Propheten. In Israel. Und das ist das, was bei gekrümmtem Leben herauskommt, dass man nur noch dahin guckt, wo man selber unterwegs ist und dass man zufrieden ist, wenn man da die nächsten Schritte noch hinkriegt. Und so bleibt man dann irgendwie in der Welt sehr zurückgenommen, sehr reduziert unterwegs. Nach dem letzten Umzug hatte ich Probleme mit meinem Gehapparat, dann bin ich zum Orthopäden gegangen, der hat noch nicht mal gesagt, ziehen Sie mal die Schuhe aus, sondern hat gesagt, das und das, gleich die Dokumentation diktiert, gleich die Therapie diktiert. Nach 10 Minuten war ich wieder draußen. Der Physiotherapeut, den ich mir gesucht habe, hat auch nur kurz geguckt und dann hat er gesagt, immer Kopf hoch. Dann sage ich, ich habe immer den Kopf oben. Nee, sagt er, haben Sie nicht. Und er hat mir dann beigebracht und mir gezeigt, dass ich eigentlich mit gesenktem Kopf laufe, dass ich eine Fehlstellung habe, die sich natürlich weiter in den ganzen Apparat meines Lebens überträgt. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich einen Haltungsfehler habe. Wo ist unser Haltungsfehler? Wo sind wir gekrümmte Personen? Wo sind wir noch nur noch die, die auf ihren Weg sehen? Immer nur die eigenen Schritte. und schimpfen über alle, die um uns herum schneller sind oder kreuz und quer gehen und nicht unsere Schritte gehen. Diese Heilungsgeschichte ist mehr als nur eine körperliche Heilung. Es geht ums Menschsein, ums krumme Holz. Das ist ein Begriff von Immanuel Kant über den Menschen. Krummes Holz, aus dem man wenig gerades zimmern kann, hat er den Menschen genannt. Und Ernst Bloch, der jüdische Philosoph, hat über den aufrechten Gang gesagt, dass der gar nicht möglich ist, wenn es der Mensch in Systemen lebt, die ihn nicht aufrecht leben lassen. Krummes Holz, aufrechter Gang. Daraus hat Helmut Gollwitzer, der Berliner Theologe, dann eine Schrift gemacht über die Sinnsuche des Menschen, über die Sinnvorgabe für den Menschen. Krummes Holz, aufrechter Gang. Wir sind Menschen, die nicht immer nur gerade und aufrecht gehen können, aber wir sind zum aufrechten Gang berufen. Es gibt eine spannende Geschichte über den aufrechten Gang des Menschen, der ja die Krone der Schöpfung ist, weil er aufrecht geht. Nach neuester Forschung sagt man heute, das liegt daran, weil wir ins Wasser gegangen sind, um Essen zu suchen. Da mussten wir uns bücken, da konnten wir nicht auf den Händen gehen, da mussten wir was aufheben. Und dann sind wir aufgestanden und haben die Hände frei gehabt zum Handwerk, zum Schaffen, zum Gutes tun, zum Gemeinschaftleben. Und dadurch, dass die Hände frei waren und sich bewegen konnten und nicht auch nur noch die gleichen Schritte immer tapsen mussten, die wir sowieso schon gehen, hat sich unser Gehirn entwickelt. Und so ist der Mensch zu dem geworden, was er ist. Und wir glauben dahinter ja Gottes wunderbare Schöpfung, die sich ja irgendwie entwickelt hat, wie wir nachweisen können in den Funden der Geschichte. Aber zu der Berufung eines Menschen zum aufrechten Gang. Und damit das nach ein paar Wochen Therapie oder nach 18 Jahren Krankheit auch stattfindet, deshalb hat Jesus diese Frau geheilt, die keinen Namen hat in dieser Geschichte. Die namenlose Frau, die nicht auf ihn zukam, wie andere, die gerufen haben, Sohn Davids, erbarme dich meiner, sondern die nur in die Synagoge ging, um mit ihrem Leid noch einen Ort zu haben, wo sie vor Gott sein kann, aber vielleicht pries sie gar nicht Gott, erst nachher heißt es über sie, dann lobte sie Gott, als Jesus sie aufgerichtet hat. Aber Jesus, der geht hin und gibt dieser Frau den aufrechten Gang. Das ist sein Anliegen, das ist seine Berufung als Reformer im jüdischen Glauben, als Prediger in der Synagoge, als Sohn Abrahams und Sohn Gottes, Menschen zu ihrer Bestimmung zu führen. Und diese Frau sollte wieder aufrecht gehen und durchs Leben gehen als Mensch, der zu anderen Menschen gehört und vielleicht auch nicht mehr nur in der Versammlung der Menschen hinter Gittern zu sitzen am Sabbat, wo die Frauen ja saßen, während die Männer Gott lobten und die guten Worte des Evangeliums auch gelesen haben oder zumindest der Tora. Das ist die eine Geschichte, die Heilungsgeschichte. Ein aufrechter Mensch geht aus der Begegnung mit Jesus hervor. Und die andere Geschichte ist die, dass das am Sabbat passiert. Und dass es da einen Türsteher gibt. Ein Synagogenvorsteher, der sagt, so nicht, hier nicht, das nicht, du nicht, ihr alle nicht. Heute, erst morgen. Und ich bin erschrocken gewesen, als Jesus diesen Menschen einen Heuchler nennt. Warum Heuchler? Weil es ja so aussieht, als wollte dieser Mann sagen, jeden Tag könnt ihr heilen, aber nicht am Sabbat. Nur jeden Tag hat er nicht dafür gesorgt, dass geheilt wurde. Aber am Sabbat, da hat er etwas dagegen. Er war deshalb ein Heuchler, einer von diesen Scheinheiligen, weil er gar nicht wollte, dass es den Menschen besser ging, sondern dass die Menschen kommen, wenn sie gedrückt sind, zu ihm in seine Synagoge und er ihnen nochmal sagen kann, was der richtige Druck im Leben auch ist. Was ist das, was uns niederdrückt? Als ich meinen Umzugsschaden da hatte, da wusste ich sehr genau, welche Kiste zu schwer gewesen war, und es waren nicht nur eine gewesen, es sind ja immer verschiedene Dinge. Was ist es, was uns niederdrückt, was uns vielleicht verkrümmt? Es ist immer das, was die anderen einem zur Last legen. Früher war das sehr stark in allen Bereichen die autoritäre Erziehung. Da gab es ein paar hinter die Ohren, da gab es Machtworte, da beugten sich Kinder drunter und wurden gehorsam. Auch die Kirche hat gelehrt, gehorsam. Ignatius von Loyola, der große General des Herrn, Mönch und Jesuit, also Papst, treuer Katholik, hat gelehrt, dass wir einander, aber auch Gott gehorchen sollen, sic cadaverem esse, als wären wir ein lebloser Körper, ein Kadaver. Daher kommt der Begriff Kadavergehorsam. Militär macht Menschen krumm. Nicht nur, weil sie schießen, weil sie gegen ihr Gewissen, gegen Leben handeln müssen, sondern weil sie gehorchen müssen. Aber Gehorchen in der Kirche macht genauso wie Gehorchen in der Erziehung krumm. Wenn es die Gebote sind, die auf einmal zum Diktat werden, wo sie doch Leitplanken in der Freiheit des Lebens sein sollten. Und deshalb ist diese Geschichte nicht nur eine Heilungsgeschichte, sondern auch eine Lehrgeschichte, damit wir über diese Erkrankung eines Menschen, die erbarmenswürdig ist, an jedem Tag hinaus sehen, dass es darum geht, auch an jedem Tag bezogen zu sein auf ein Leben, das aufrecht geht, das Gott lobt, ohne dabei die Einschränkung erleben zu müssen, die anderen Menschen wieder Macht gibt. Einschränkung, die anderen Menschen Macht gibt über mein Leben, ist das, was Jesus einen Geist nennt, der krank macht. Über beides ist dies ein Lehrstück, über den Sabbat und über die Frage nach der Krankheit, dass wir krank werden an dem, was andere an Willen und Geist und Absicht über uns ausrufen, damit wir ihnen gehorchen. Das ist das, was gegen Gottes Willen steht. Jesus, hat jemand einmal gesagt, ist gekommen zur Entdämonisierung der Welt. Und die Gemeinde Jesu hat den Auftrag von Jesus übernommen, an der Entdämonisierung der Welt teilzunehmen. Dämonen, das sind nicht die kleinen Teufelchen, die irgendwo an unseren Schrauben in unseren Kopfschmerzen drehen oder irgendwelche Verrücktheiten in uns auslösen. Es sind keine Wesen, sondern es sind Mächte und Gewalten. Und wir wissen sehr wohl, dass hinter Mächten der Wille von Menschen steckt, aber dass Mächte sich einfach auch etablieren, weil man eine bestimmte Logik hat, weil man eine bestimmte Denkweise hat, weil man bestimmte Prinzipien hat, weil man bestimmte Ordnungen hat, weil man ein bestimmtes System aufbaut. Die Sünde dieser Welt ist nicht die Schwachheit des Menschen, die sich krümmt unter dem Druck und der Gewalt, die man erleben kann, sondern ich glaube, die Sünde dieser Welt sind die Strukturen unserer Welt, in denen gegen den Menschen und seine Freiheit Gebot, System, Prinzip, Logik, eine Macht aufgebaut wird. Und Jesus wird hier von seinen Gegnern sehr scharf angegriffen in der Person des Türstehers, des Synagogenvorstehers, des Aufpassers in dieser Welt. Aber er kann es schaffen, gegen diese Macht, diese Energie, diese Kraft, diese Logik des Gebotes, das mit Mose kommt, mit der Tora kommt, das mit Gott kommt, anzutreten und es zu brechen. Nicht, weil er grundsätzlich sagt, dass das nicht möglich ist und richtig ist, sondern weil er sagt, dass an diesem Tag es wichtiger ist, dass das Leben eines Menschen zu seinem Ziel kommt, als dass die Systeme, Gebote, Ordnungen, Logiken eingehalten werden. Es ist viel wichtiger, dass der Mensch zu seinem Ziel kommt, als dass die Ordnung eingehalten wird. Ich erinnere mich an eine Gemeinde, wo ich einmal hinging, ziemlich müde, anonym auch. Ich hatte frei und dachte, ich möchte einfach mal einen Gottesdienst erleben, der mir gut tut, so wie ich das hier übrigens auch tue. Wenn ich hier im Gottesdienst sitze, tut mir das Programm gut. Die Lieder tun mir gut. Die Fürbitte hat mir sehr gut getan. Der Psalm 147, was für ein großartiger Psalm, der sagt, du, es ist alles da. Menschen und Tiere, alle kriegen ihr, nicht ihr Fett ab, sondern ihr Leben ab, das von Gott gewollt ist. Was für ein Zuspruch, was für eine Ermutigung gegen die Mangelklage in dieser Welt, die wir alle mitsingen könnten. Und dann kam ich in diese Gemeinde und dann war da jemand, da stand da jemand an der Tür, der mir, und ich hatte sicherlich an diesem Sonntag nicht vor, mitzusingen, der mir das Liederbuch so in die Hand drückte, dass ich das Gefühl hatte, hier musste ich jetzt mitsingen. Ich wollte gar kein Liederbuch, ich wollte einfach nur reingehen und das Gute erleben. Und jetzt zwang mir jemand schon am Eingang das Liederbuch auf und ich wusste, in dieser Gemeinde wirst du nicht aufleben. Ich sage das ganz bewusst, weil es immer irgendwelche Ordnungen sind im Leben, die uns diese Verkrümmung zumuten und wir dazu nicht berufen sind, als Eltern nicht, an unsere Kinder sie weiterzugeben. Die Verkrümmung, die wir in unseren eigenen Erziehungen erfahren haben. Als Amtsträger nicht, zu denen ja auch Gemeinden aufschauen. Da liebe ich manchmal lieber die Brüdergemeinden, in denen das gar kein Amt gibt. Ah, die gibt es dann doch und dann gucken die auch wieder auf und ab. Immer dieses Auf- und Abschauen unter den Menschen. Dass wir nicht weitergeben, ich bin wichtig, du bist nicht wichtig, wie das dieser Frau die ganze Zeit galt. Sondern dass wir anfangen, den Menschen zu sagen, du gehörst dazu. Und wenn du auch nur in unserer Rappelkiste schläfst, du gehörst dazu. Lieber Bruder aus Kamerun, ich finde es toll, dass ihr das macht und dass das überhaupt keine Frage ist. Noch schöner wäre es, wenn wir unsere privaten Räume öffnen würden. Ich hatte überlegt, als du die Ansage machtest, wenn der das jetzt noch sucht, würde der bei uns wohnen können. Da hätte ich jetzt ein paar schwierige Überlegungen zu machen. Aber dass Menschen dazugehören, egal wie gesund und wie krank sie sind, und dass sie auch nicht unter den Heilungsdruck bei Jesus geraten. Niemand war bei Jesus unter dem Heilungsdruck. Der konnte auch sagen, geh mal weg. Zu einem, der für seinen Sohn da um Heilung bettelte. Jesus musste niemanden heilen. Aber wenn er sah, dass er die Ordnung Gottes, nämlich eine Schöpfung, in der alle aufrecht gehen konnten, dass er die wiederherstellen konnte, dann hat Jesus das auch getan. Und so ist diese Frau zu dem geworden, was sie eigentlich ist und was eigentlich nirgendwo gesagt wird, aber hier in Lukas 13. Lukas 13, diese Geschichte, ist in der Perikopenreihe der evangelischen Kirche immer vorgekommen, aber ist erweitert worden, auch noch mal öfter vorgekommen, als die reformiert wurde. Und in der katholischen Perikopenreihe, wenn ich es richtig sage und erinnere, ist sie erst eingeführt worden vor einigen Jahren. Die Geschichte gab es nicht in der katholischen Kirche, dass eine Frau sich aufrichtet und sagt, ich gehöre auch dazu, zum ganzen Volk Gottes. Und dann kriegt sie diesen Titel, um den es in dieser Geschichte geht, nämlich Tochter Abrahams. Das muss man hier bei dieser Geschichte auch dazu sagen. Das ist eine feministische Geschichte. Das ist eine Geschichte für die Frauen. Es ist eine Geschichte für 50% der Menschheit, die unter dem Druck von Patriarchat und Männern, von schlechten Ehen, schlechten Wirtschaftssystemen, abwertenden Bildern leiden. Für diese Menschen, für die Töchter Abrahams ist das ein Titel. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, ob es hier das einzige Mal ist im Neuen Testament. Der Paulus redet ja auch von den Töchtern und Söhnen Gottes, von den Kindern Gottes, zu denen wir ja alle dazugehören, ganz unabhängig von unserem Geschlecht. Aber dass hier ausdrücklich von der Tochter Abrahams gesprochen wird und nicht vom Sohn Abrahams, das ist ein Ausdruck von Gleichwürdigkeit. die ursprünglich schon da war, auch in der Tora. Das ist auch im Judentum da. Gleichwürdigkeit, das gehört auch im Judentum dazu. Es gibt ein hohes Lied und Bild über die Frau auch im Judentum. Aber es gibt in der Praxis des Lebens dann immer wieder das Bedürfnis, dass der Stärkere sich gegen den Schwächeren durchsetzt. Und das kann wirtschaftliche und biologische und sonstige Gründe haben. Und deshalb sind das oft die Frauen. Und es wird Zeit, dass das Volk Gottes wieder aus Söhnen und Töchtern Abrahams besteht. Deshalb diese Geschichte in Lukas 13. Auf der Wanderung Jesu nach Jerusalem. Dort geht er, Jesus, ans krumme Holz für den aufrechten Gang von uns allen. Können wir etwas zur Entdämonisierung der Welt beitragen? Ja, das können wir. Jeden Tag, nicht nur am Sonntag, auch am Sonntag. Wir können uns lieben und achten, als Männer und Frauen Gottes, als Kinder Gottes. Wir können unsere Kinder lieben und achten. Und als gerade in der Fürbitte da das Gebet für die Urlauber genannt wurde, dass die Familien wieder zusammenfinden, ja, dafür sind Urlaube da. Nicht, dass die Eltern mal ordentlich einen trinken, sondern dass die Kinder wieder zu ihren Eltern finden und Eltern sich wieder bekehren zu ihren Kindern. Dafür ist jeder Tag, jeder Alltag und jeder Sonntag da, dass sich Männer bekehren zu ihren Frauen. Und dazu ist Christus erschienen, dass wir aufrecht gehen können, auch wenn wir aus Holz gezimmert sind, das nie gerade ist. Möge es so werden. Amen.